Audio Now.
Quatsch mit Soße, ein Podcast von Essen und Trinken. Ihrem Magazin für kulinarische Trends, feine Rezepte und guten Geschmack. Chefredakteur Jan Spielhagen ist leidenschaftlicher Hobbykoch und Allesesser. Christina Holstein ist Redaktionsleiterin von essenundtrinken.de und eingefleischte Vegetarierin. In ihrer Versuchsküche empfangen die beiden prominente Köche und kochende Prominente und sprechen mit ihnen darüber, wie, wo und warum Essen den Takt unseres Lebens bestimmt. Währenddessen wird im Hintergrund geschnibbelt, gebrutzelt und gekocht, denn die Magazinköche bereiten live das Lieblingsgericht des Gastes zu. Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sind hier wieder in der Versuchsküche von Essen und Trinken und wir freuen uns sehr über unseren Gast heute. Der Oberlöwe aus der Vox-Sendung. Oberlöwe aus der Vox-Sendung Höhle der Löwen. Ralf Dümmel ist hier. Herzlich willkommen, Ralf.
Ja. Vielen Dank euch.
Herzlich willkommen auch von mir.
Vielen Dank. Danke.
Du wünschst dir von uns Pommes mit Currywurst.
Ich habe noch nie ein Interview gemacht, wo man zum Essen eingeladen wird. Also manchmal, wenn es gut war, vielleicht mal danach, aber auch selten. ich fand es erstmal spannend und dann wurde ich noch gefragt, was ich am liebsten essen möchte. Und da habe ich gedacht, was ist das für ein super Interview? Das schockt.
Also, schockt jetzt schon. Wir hätten ja aber auch Trüffelnudeln gemacht oder Confit de Canard hat sich kürzlich ein Gast gewünscht. Wir hätten noch was ganz Feines für dich gemacht. Wie kommst du auf Currywurst?
Ja, ich bin ja eher so ein bisschen einfach gestrickt und wenn du mich nach Essen fragst, dann liebe ich Hausmannskost.
Ja.
Wie man an meiner Figur sieht, liebe ich Currywurst Pommes. Aber ich esse auch gerne Kohlrouladen, Rinderrouladen, Hühnerfrikassee und jobbedingt gehe ich ab und zu essen oder auch öfter essen. Und ehrlich gesagt ist mir so das etwas einfacher essen lieber als so jetzt Trüffel und wie viel Gänge und da noch ein bisschen was oder so. Habe ich auch immer Angst, dass ich nicht satt werde.
Ich bin eben noch durch deinen Instagram-Account gestorben.
Ich bin bei Instagram.
Du bist bei Instagram,
erst ja. Seit 5 Wochen.
Und dafür hast du schon verdammt viele Fans, fast 20.000.
Okay, und danke. Ich kann das aber also gar nicht beurteilen.
Du bist schon ein Mikro-Influencer.
Nennt sich Mensch,
das. Mikro. Und vor allen Dingen steht in deiner Bio, so heißt das oben, dein Beschreibungstext, du bist Hashtag Foodlover. Das heißt, du definierst dich tatsächlich auch inzwischen über das Essen. Dann ist zwar eine kleine Pommes-Tüte und eine kleine Pizza und eine kleine Schokolade abgebildet, aber Foodlover kommt vor Produktlover.
Na, ich liebe Essen, aber das ist eher eine private Geschichte. Also ja, ich liebe auch Food-Produkte, aber ich mache mehr Non-Food-Produkte. Als Food, gerne aber auch Food. Aber dieses Foodlover ist eher, glaube ich, privat gemünzt, so dass ich liebe es zu essen. Leider liebe ich alles, was man so, wenn man eine Liste macht, das sind gute Sachen, das sind schlechte Sachen, dann ist rechts die Liste mit den schlechten Sachen so das, was ich sage. So, ich liebe es, Eis zu essen, alles, was süß ist, Currywurst, Pommes, sowas, also alles, was nicht vielleicht das Allergesündeste ist. Und zwischendurch esse ich dann mal ab und zu ein bisschen Gemüse, damit ich ein gutes Gewissen habe.
In deiner Welt gut und schlecht, geht es da nur um Kalorien oder was macht ein Lebensmittel zu einem schlechten Lebensmittel?
Na, da ich ja auch in Food investiere, gibt es ja auch sehr viele gesunde Food-Dinge und im Food-Bereich ist ja auch gerade sehr viel im Kommen und gesunde Ernährung, da hat ja erstmal auch keiner was dagegen. Es soll nur gut schmecken und mir schmecken leider die etwas ungesunderen Sachen besser als das Gesunde. Und deswegen gehe ich eher da ein bisschen hin, aber vom Vertrieblichen her, muss man ehrlich sagen, ist so alles, was ein bisschen gesünder ist, ein gutes Thema.
Aber die ungesunden Dinge verkaufen sich ja mindestens genauso gut.
Ja, wir machen auch, also ungesund ist ja auch immer relativ, jetzt ungesund hört sich ja so schlecht an oder so. Ich definiere ungesund eher so ein bisschen auf Kalorien, weil ich immer gucke, wie oft muss ich den Schneider im Jahr anrufen und fragen, ob die das Sakko noch ein Stück größer muss. Und ich habe jetzt gerade, unsere Staffel läuft ja jetzt aktuell gerade und jeden Dienstag kriege ich einen Schreck, wenn ich mich sehe. Weil ich habe es früher, wenn ich einen Deal bekommen habe, habe ich es immer so in 1,6 Sekunden vom Stuhl bis zu den Gründern geschafft und jetzt brauche ich ungefähr 3,3 oder so und das ist dem Gewicht geschuldet. Insofern bin ich gerade, passt jetzt super heute, ich bin gerade mitten in der Diät, wenn ich schon mal verraten darf. Ich habe auch schon ein bisschen abgenommen insofern und jeden Dienstag gibt mir das eine extreme Motivation, wenn ich vorm Fernseher sitze und sehe, wie ich da aussehe. Wenn jetzt Leute zuhören, möchte ich nur sagen, also man hat mir ganz am Anfang gesagt, im Fernsehen sieht man 5 Kilo schwerer aus. Also ja. Wenn jeder, der mich im Fernsehen sieht, bitte schon mal 5 Kilo abzieht, dann habe ich immer noch zu viel, aber sie ist schon ein bisschen besser.
Und warum, an welchem Zeitpunkt beginnst du eine Diät, wenn du ein Gewicht erreicht hast auf deiner Waage, bei dem du denkst, oh, jetzt ist Schluss, oder wenn du den Fernsehen siehst, oder
nee,
wenn
der Gürtel knirscht? Jetzt hat wirklich auch der Fernseher, aber wenn die Hose immer schwerer zugeht und die Weste, die Knöpfe, wo du denkst, hoffentlich halten die bis heute Abend, dann fange ich an, mir Gedanken zu machen, und ich bin so ein typischer Jojo-Typ, also ich nehme sehr schnell zu und sehr schnell ab, insofern jetzt bin ich ganz happy, also im Gegensatz zu das, was du dienstagsabends im Fernsehen siehst, habe ich jetzt 9 Kilo weniger, bin ich ganz stolz drauf.
Das ist richtig viel.
Da musst du mich jetzt wundert auch, dass ihr noch nichts gesagt habt.
In welcher Zeit?
Ihr guckt nicht Fernsehen.
Doch, ich gucke es tatsächlich immer.
Ja? Ja. Das ist jetzt 2,5, 3 Monate her.
Und das einfach nur so frisst die Hälfte, also so FDH, oder?
Ja, ich passe jetzt ein ganz bisschen auf.
Also Jan wird gerade sehr, guckt gerade sehr interessiert.
Ich bin total interessiert, ja. Ich bin interessiert. Verrat mir deine 5 besten.
Ich sag dir das, ich habe mehrmals jetzt gehört von diesen 16-8 und 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen. Und dann habe ich immer. Weiß gar nicht, wer es alles macht. Ich bin mehrmals darauf angesprochen worden und habe immer gedacht, nee. Und dann habe ich 2 Leute kurz hintereinander getroffen, die viel abgenommen haben. Und habe ich gesagt, wie habt ihr das gemacht? Und als das nächste Mal dann kam, 16,8, dann habe ich gesagt, von wegen, ey, ich kann das nicht mehr hören, das mache ich jetzt auch. Und mal gucken, ob es geht. Und bei mir funktioniert es auch ganz gut.
Und wie hältst du die 8 Stunden durch?
Ich musste
16 Stunden durch.
16 Stunden nichts essen. Ich musste dann anders anfangen zu rechnen, weil ich ja geschäftlich sehr oft essen gehe, musste ich abends anfangen. Weil du fragst dich ja, wann möchtest du am liebsten essen? Und danach geht es bei mir nicht, sondern wann müsste ich theoretisch essen. Und wenn ich abends essen gehe und neben Vorspeise, Hauptspeise auch das Dessert ja einer der schönsten Parts ist, habe ich gesagt einfach, ey, du musst, wenn du abends essen gehst, bis 11 essen gehen dürfen. Mhm. Jetzt wird jeder sagen, abends soll man noch nichts mehr essen, aber dann habe ich gesagt,
glaube, das ist typbedingt.
Ja, ich musste das einfach so planen und dann habe ich von 23 Uhr angefangen zurückzurechnen und dann kam ich auf 15 Uhr und insofern esse ich bis 15 Uhr.
Oh, fällt dir das schwer? Bist du nicht im Betrieb dann? Also ich habe einen Kollegen, der es hier macht und der sagt, bitte keine Meetings vor 12, weil das ist schwierig.
Nee, also ich habe noch nie zu Hause irgendwie gefrühstückt oder sowas, insofern esse ich morgens nicht ganz so viel. Hab dann irgendwann im Büro dieses typische, wenn du immer Termine hast, irgendwie das, was auf dem Tisch nett dekoriert ist, da sind ja auch nicht irgendwie Wurzelgemüse oder irgendwie leckere Sachen garniert, sondern da stehen dann Kekse und Schokolade und sowas. Da habe ich mich dann so über den Tag ernährt und da halte ich mich jetzt einfach zurück. Und das ist ja wie immer im Leben, wenn du dann irgendwie merkst, oh, der Knopf geht leichter zu, oh Mensch, jetzt könntest du vielleicht den nächsten Anzug ein Stück kleiner machen, dann motiviert dich das weiterzumachen.
Aber nicht, dass du übertreibst, weil du bist ja jemand, der sehr fokussiert sein kann.
Also, jetzt haben wir hier kein bewegtes Bild, insofern
wir haben hier ein bewegtes Bild.
Achso, dann werden ja alle, ich sitze jetzt gut, glaube ich, weil der Tisch Ralf vor meinem Bauch ist.
Ralf Dürr sieht wahnsinnig gut aus, also, einmal für die Hörer. Danke. Und das kann man natürlich auch später bei Facebook und auf unserer Website sehen.
Du isst zum ersten Mal um 15 Uhr. Tut das vorher weh?
Nee, also heute, jetzt ist, habe ich bis jetzt noch nichts gegessen. Also, weil du schaffst es ja nicht. Also ich bin ja durch meinen Termintag nicht so, dass ich jetzt um 15 Uhr Wecker klingel und nicht alles wegwerfe und sage, wo steht mein Essen oder so.
Aber sag mal, das ist eine ganz gute Überleitung. Du hast bis jetzt noch nichts gegessen, hinter uns brutzelt es. Bist du jetzt langsam nervös, weil Achim fängt schon an für uns.
Ja, ich denke jetzt einfach mal nicht dran, was er macht, weil dann werde ich noch mehr nervös, wenn irgendwas ist, was du gerne isst.
Hast du denn jetzt richtig Hunger?
Nach
der langen Zeit?
Ja, ich habe schon
Hunger. Kannst du dich noch auf das Gespräch mit uns konzentrieren?
Wir versuchen es einfach mal, ne? Dann sehen wir mal, was da rauskommt, oder?
Achim, erzähl uns doch mal, was du denn eigentlich heute für uns kochst, wenn wir hier schon.
Ja, gewünscht ist ja die Currywurst mit Pommes und ich mache jetzt die Currysoße sozusagen.
Und guck mal, wie ich strahle.
Ja.
Ich übrigens das auch.
Super.
Magst du es auch?
Ich esse auch wahnsinnig gern, ja. Aber vor allem selbstgemachte Pommes. Eine richtig gute Pommes sind ja eine kleine Kunst.
Ja, das macht man auch nicht mal so zu Hause.
Das sieht so von Weitem schon sehr lecker aus. Also. Aber drehe ich mich so lieber um, weil.
Sonst wird es.
Also, du machst jetzt erstmal die Currysoße?
Ich mache die Currysoße, die Pommes muss
sind
man
aber
vorbereiten.
Schon vorbereitet.
Sind vorbereitet. Geht nicht anders, wenn man die selbst macht. Muss man die erstmal
besser. Hast du wirklich alle selber gemacht, die Pommes?
Ja, die sind ja erstmal vorfrittiert. Also, erst schneidet man die in Stifte. Dann kommen die Stifte ins Wasser, dass die Stärke entzogen wird. Dann werden die gut abgetropft und dann werden sie erstmal bei 100 Grad.
Aber jetzt schon mal vielen Dank, dass du nicht irgendwie um die Ecke gegangen bist, in Lebensmitteleinzelhandel und eine Tüte geholt hast.
Ja, wir hätten auch Currywurst-Pommes bestellen können.
Das sieht echt super aus.
Nee, das ist schon unser Anspruch, ne? Dass wir dann auch hier alles selbst machen.
Und dann werden sie nachher noch ein zweites Mal frittiert.
Dann werden sie ein zweites Mal frittiert bei 175, 180 maximal. 2-3 Minuten, bis sie schon knusprig sind. Sehr das gut. Ist die Kunst.
Das ist aber auch
ganz
gemein,
einfach.
Dass sie schön knusprig sind. Das so detailliert hätte er das jetzt nicht beschreiben müssen.
Das dauert gerne noch. 3 Viertelstunde, dann bekommst du sie, ja.
Okay.
Ja. Ja, also die Pommes sind in der Mache und wir sind alle ein bisschen nervös. Ich bin beeindruckt von dieser Abnehmgeschichte, überlege, ob ich da weiterfrage, weil das ja auch ein Thema in meinem Leben ist und ich habe einfach beschlossen, es zu ignorieren.
Auch ist jetzt nicht so, die Phasen habe ich auch ständig, ja, ne, wo ich es ignoriere.
Also. Ich bin seit 9 Wochen ohne Alkohol. Ich habe gelesen, du bist ganz ohne Alkohol, schon seit Jahren.
Ja.
Das, mir fällt auf, dass das alle wundert, dass man, man muss sich permanent erklären, warum man keinen Alkohol trinkt.
Und ich trinke dann noch keinen Kaffee.
Auch kein Kaffee.
Nee, und wenn ich dann nach Asien früher gegangen bin und dann haben die gesagt, möchtest du einen Kaffee? Nee, und abends möchtest du ein Bier? Nee, möchte ich auch nicht. Du bist wirklich Deutscher?
Bei mir ist es andersrum. Bei mir sagen die Leute immer, was? Du trinkst Alkohol? Was? Du rauchst mal eine Zigarette? Passiert jetzt nicht oft, aber es passiert.
Wenn man nie Alkohol trinkt, dann kommst du ja irgendwann, wenn du mit Menschen öfter zu tun hast und die das merken, kommt ja irgendwann so dieses, eigentlich würde ich ihn jetzt gerne mal fragen, aber ich traue mich nicht, ob er mal ein Problem damit hatte. Und deswegen sage ich immer, ich bin ja Alkoholiker gewesen, dass ich nicht trinken darf. Mir schmeckt's nicht. Ich habe ein Erlebnis als sehr junger Mensch, ich war 13 Jahre alt und hatte so, da wo wir gewohnt haben im Umfeld, liefen so alle Leute, nicht in meinem Alter, sondern die waren eher 17, 18, also ich hatte schon Freunde in meinem Alter, weil so in der Nachbarschaft waren alles ältere Jungs und die haben irgendwie mitgekriegt, dass meine Eltern so eine starke Kellerbar haben, so wirklich so mit ganz vielen Flaschen und so. Und dann haben die mich überredet, eine Flasche zu holen, weil sie was trinken wollten. Und dann, es war irgendwie kurz nach Mittag, also war wie am helllichten Tag, bin ich dann los und hab dann mich in den Keller geschlichen und dann mal geguckt. Und wie man mit 13 Ahnung von Alkohol hat, habe ich gedacht, welche Flasche sieht gut aus und die greifst du. Und dann bin ich los. Und dann haben die sich die angeguckt, ein bisschen gelächelt. Ich habe gedacht, die freuen sich, wusste da noch nicht, warum sie lächeln. Und dann haben sie gesagt, trink du mal und so. Und dann habe ich gesagt, boah, habe ich das angefangen zu trinken. Es war Strohrum, 82%.
Das ist ja lebensgefährlich.
Ja, das ist desinfizierend, ne? Also, boah.
Wenn du viel von trinkst als
das habe ich dann ein bisschen getrunken und jetzt wusste ich langsam, warum die gelacht haben.
Was heißt ein bisschen?
Ich weiß das nicht mehr genau, aber so, dass ich, ein paar Schlucke getrunken, aber das reichte für mich. Und dann hatte ich Fußballtraining.
Beim SV Waldstedt.
Genau. Und dann bin ich gut informiert, Mensch. Und dann bin ich zum Fußballtraining und Kinder sind, die können ja gemein sein. Ne? Man sagt ja, Kinder sind ehrlich, und aber auch gemein. Dann sollten wir mit dem Medizinball hin und her werfen und der mir den Ball zugeworfen hat, der hat gesagt, hast du gehört, was der Trainer sagt? Ich sage, nee, ja, wir sollen köpfen. Und jeder, der mal einen Medizinball in der Hand hatte, dann hat er mir dreimal den Ball zugeworfen, den Medizinball. Ich habe geköpft, bin immer gleich umgefallen, wenn ich geköpft habe. Und nach dreimal Köpfen habe ich gesagt, ey, Fußball schockt jetzt gar nicht, ich geh nach Hause. So. Und dann haben meine Eltern mitgekriegt, also andere auch, dass da mit dem Jungen was nicht stimmt. Und dann gab es somit das größte Theater, was ich in meinem Leben hatte, logischerweise, weil wie die Eltern das finden, wenn ein 13-Jähriger Alkohol trinkt, kann sich jeder vorstellen. Also ich habe auch Kinder und möchte mir das nicht vorstellen. Und so mit ganz vielen Jahren, Jahrzehnten zurück betrachtet, würde ich fast sagen, hat das einen Vorteil gehabt, ich mag keinen Alkohol.
Das war das einzige Mal in deinem Leben, dass du Alkohol getrunken hast? Nee, einmal Strohrum mit 13.
Also, dass ich richtig getrunken habe. Ich habe dann immer wieder, wenn du nie was trinkst, hast du natürlich immer Erlebnisse, wo Kumpels sagen, ey, wenn das und das passiert, ey, dann müssen wir mal was zusammen trinken. Ey, wir müssen mal.
Oder gerade im Geschäftsleben sagt man doch, das besprechen wir mal beim
Wein. Ja, das oder hatte ich mit asiatischen Lieferanten auch mal. Früher ist man dann Karaoke singen gegangen oder so und ich habe so schlecht gesungen, dass sie mir auch mal was zu trinken geben wollten. Wahrscheinlich, damit ich besser singe. Aber ich hab's ja nie gemocht und wollte nicht, aber irgendwann hast du da mal was versprochen und gesagt, wenn das und das passiert, dann trinke ich mal was mit oder so. Also nicht seit 13 das letzte Mal getrunken, aber alle 4 Jahre, 5 Jahre kommt's mal vor, dass ich irgendwie Silvester mich überreden lasse oder irgendwas mal einen Schluck zu trinken. Aber mir schmeckt's halt einfach auch nicht. Also ich mag's einfach nicht.
Das ist ja interessant.
Ich find das ganz witzig. Der Vorteil ist, mit mir hat man immer einen Fahrer, ne?
Wenn man das stimmt, ist. Ja. Ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht wie du, als ich Teenager, als ich 14 war.
Was denken die Leute?
Sind wir an die Tankstelle gegangen?
Ich überlege gerade, wenn die jetzt hören und mich nicht kennen und nicht auch denken, dass ich vielleicht 1, 2 gute Seiten habe und hören jetzt mit 13 Alkohol
getrunken. Ich habe mit 14 Alkohol getrunken. Danke, wir sind mit 14 an die Tankstelle gegangen und haben gesagt, was hat am meisten Prozente? Und dann hat man uns Sambuca verkauft und wir haben zu viert diese Flasche ausgetrunken, ich das meiste. Ich hatte die Alkoholvergiftung meines Lebens. Oh. Und jetzt kommt das Schlimme, ich war nicht geläutert. Ich trinke heute weiterhin noch ganz gern.
Okay. Nee, bei mir hat das irgendwie so ein Bleibnis hinterlassen. Und,
wie
gesagt, ich mag kein Bier, kein Wein und so. Ich mag es einfach vom Geschmack her nicht oder so. Und ich habe immer gesagt, von wegen, ich kann auch auf den Tisch tanzen und Spaß haben und lustig sein, ohne zu trinken. Und Das hat mich eigentlich nie oder auch nicht meine Freunde nie gestört, wenn die 1,8 Promille hatten oder so. Also ich fiel im Normalzustand da und auch nicht auf.
Dich haben die anderen auch nicht gestört. Manchmal denkt man doch, wenn man der einzige Nüchterne im Raum ist, Gott, was redet ihr für ein Mist?
Du erfährst viel über Menschen. Du kannst dich am nächsten Tag dran erinnern, was gesagt wurde. Geschickt.
Und wenn ihr da so eine Staffel abgedreht habt oder so einen richtig anstrengenden Tag hinter euch habt, wie feiert ihr das dann? Wenn ihr nicht anstoßt oder machen die anderen
das? Doch, die anderen stoßen an und dann gibt's auch sogar eine kleine Party. Ja. Also im letzten Drehtag ist immer abends von der Produktionsfirma, weil man, das ist ja, wenn du so viel miteinander, wir sind ja von früh morgens bis abends spät und das bei der Staffel so 20 Tage zusammen und verbringst viel Zeit miteinander und das ist irgendwo eine Familie und mit Familie meine ich nicht Sieben Löwen sondern das ganze Team und man macht sich ja immer gar kein Bild, wenn man nicht beim Fernsehen ist und ich hatte mit Fernsehen nie was zu tun, dass die wichtigsten Leute eigentlich nicht davor stehen, sondern die wichtigsten Leute eigentlich hinter der Kamera, nämlich die Kameraleute, selbst die Cutter, die man gar nicht zu Gesicht kriegt, die Sendung nachher schneiden oder so, die entscheiden, ob da Musik drauf, wie, ja, welche und so. Da sind ja so viele Menschen, die eigentlich eine Sendung zu einer guten Sendung machen, die da, man sagt immer, oh toll, Höhle der Löwen ist erfolgreich. Ich sag, das liegt ein ganz bisschen vielleicht auch an den Löwen, aber es liegt ganz, ganz viel an den Leuten, die hinter den Kulissen arbeiten und die vergisst man immer und deswegen freut man sich, wenn man, ob das Maske ist, ob das Kostüm ist, ob das Kameraleute sind, die Gabelträger, die Lichtleute, die Tonleute, wenn man dann am letzten Drehtag abends noch eine Party macht.
Und wenn du den
Deal... Da gibt's nicht nur Wasser.
Und wenn du den Deal nicht gemacht hast, wie schnell ist deine gute Laune wieder auf Partystimmung?
Ja, das dauert einen Moment. Also ist ja so, ich sag dir ganz ehrlich, das ist ja auch, sagt man mir immer nach, von wegen, oh, der kann nicht verlieren oder so. Ja, ich kann nicht so gut verlieren, aber das hat nichts mit, ich bin respektvoll gegenüber den Gründern, die haben sich für jemand anderen entschieden und ich gönne den anderen Löwen. Mhm. Muss ich einmal drüber nachdenken.
Den meisten anderen
Löwen. Ich bin ganz viel, aber ob die nun meinen Deal unbedingt mir wegnehmen müssten, ey, das zeigt ja nur, wie ehrlich das ist. Aber ich sag dir ehrlich, wenn ich so am Dienstagabend vom Fernseher, das ist auch eine interessante Information, auch wir sehen die Sendung nicht vorher, ne? Mhm. Auch wir Löwen nicht. Also ich sitze wirklich dienstags abends vorm Fernseher und guck mir das ja nochmal an. Das ist ja vor 6 Monaten gedreht worden und du weißt dann auch nicht, letzten Dienstag habe ich mich dann gefragt, von wegen, ich kann gar nicht so schlecht tanzen, wie es da aussieht. Eigentlich kann ich es ein bisschen. Also da sah es dann doch ein bisschen schlechter aus im Fernsehen. Aber und ich ärgere mich fast immer ein bisschen, wie ich denn da sitze und fast Fingernägel kaue. Und dann denke ich immer, oh, das mag ich gar nicht so sehen. Aber deshalb lieben
dich doch die Deutschen. Weil du bist ja schon, also natürlich, man muss loben, wer alles noch an der Produktion beteiligt ist. Aber du bist ja durchaus der Lieblingslöwe der Deutschen. Das kann man ja schon so sagen.
Oh, danke.
Und die Emotionalität hat ja höchstwahrscheinlich auch was damit zu tun.
Ne, ich glaube, Emotionalität. Ich glaube, dass es einfach echt ist. Ich wollte nie ins Fernsehen und als man mich gefragt hat, besprichst du dich mit verschiedenen Leuten und dann haben auch viele Leute an meiner Seite gesagt, ja, wie machen wir das jetzt? Wollen wir nochmal ein Coaching machen? Und dann sage ich, Coaching? Also, wenn ich beim Tatort mitspielen soll, dann müsste ich zur Schauspielschule. Aber ich habe ja das Riesenglück, die wollen ja Ralf Dümmel haben. Und wen hättet ihr jetzt mich zu coachen? Also, ich bin es ja selber ich glaube, und du wirst dich da auch nicht verstellen. Ich habe übrigens, als ich denn die Anfrage gekriegt habe und entschieden habe, nach langem Überlegen, ob ich es machen soll oder nicht, weil ich habe wirklich nicht, das war keine einfache Entscheidung, so aus der Öffentlichkeit, mich kannte keiner und ich war nie bestrebt, jetzt irgendwie da im Fernsehen und jeder soll mich kennen oder so. Und weil auch kennen kann ja auch, also kann oder hat ja auch vielleicht nicht nur Vorteile, man ist nicht mehr so ruhig, man geht nicht mehr so ruhig durch die Stadt und so weiter. Aber ich habe dann immer überlegt, so von wegen, als ich dann entschieden habe, machst du es oder nicht, habe ich keine Sendung mehr angeguckt. Weil normalerweise, ich war dann drauf und dran und habe gesagt, jetzt musst du das ja nochmal. Ich habe die Sendung vorgesehen, aber eigentlich würdest du jetzt nochmal Sendung gucken oder so. Und ich habe gedacht, von wegen, nein, wenn du das jetzt anguckst, dann machst du dir nachher noch Gedanken, legst du das rechte Bein übers linke oder das linke über rechte oder so. Du hast eigentlich nur eine Chance. Du gehst dahin und bist du. Und das werden viele Leute vielleicht nicht so gut finden, viele Leute gut finden, das weiß man nicht. Aber dann hast du, du brauchst sie nicht verstellen, weil ich glaube, dass man es auf lange Sicht auch nicht durchhält. Und auch wenn es manchmal ein bisschen komisch aussieht, wenn ich da 1,50 Meter aus dem Sessel springe. Und ich habe ja schon Momente gehabt, so, wo ich echt vorm Fernseher sitze und sage, ich freue mich ja manchmal mehr als die Gründer. Also wo ich sage, von wegen, laufe ich auf die zu. Ich habe mal einen so gedrückt, der sagt, nicht so stürmisch. Und da denke ich, boah, ich bin so auf den zugelaufen, weil ich mich so gefreut habe.
Ist das bei euch in der Firma auch so? Bist du da auch so? Oder ist es speziell in der Sendung?
Nein, also ich bin halt so, laufe ich nicht jeden Tag durch die Büros und umarme die Mitarbeiter. Ich bin sehr dankbar für die Mitarbeiter und weiß auch zu schätzen, was jeder Einzelne leistet und dass ich ohne das ganze Team gar nichts wert wäre. Das weiß ich schon, aber hier ist ja, wenn man darauf achtet, gerade wenn mehrere Löwen bieten, dann ist es ja wirklich so, von wegen, gewinnst du es oder nicht, und da nichts vorher gescriptet ist oder sonst was. Ich meine, ich mache ja ein Angebot, die sagen immer, ach, ärgerst dich, hast doch genug Deals. Dann sage ich immer, was denkt ihr eigentlich, warum ich ein Angebot mache? Zum Spaß, damit da in der Sendung was passiert. Ich mache ein Angebot, weil ich die Gründerinnen gut finde, den Gründer gut finde, weil ich das Produkt, nur die Kombination muss es sein. Wenn die Kombination passt, dann male ich mir ja schon aus, oh, den kannst du da helfen, das kannst du machen, oh, das passt dazu und so. Und wenn ich dann verliere, bin ich todunglücklich und auch, denn ich sage irgendwann auch herzlichen Glückwunsch zu den anderen Löwen, aber das sage ich halt nicht in den ersten 5 Minuten. Also, da brauche ich einen Augenblick, um das Ganze zu verdauen.
Normalerweise wird man ja langsam berühmt. Also man macht vielleicht eine Schauspielschule und dann geht man ins Theater und dann wird man in die erste Fernsehrolle besetzt und so. Als du so ganz plötzlich aus dem Nichts das Angebot bekamst, Fernsehstar zu werden, hast du da mit überlegt, dass du dann berühmt bist und welche Folgen das haben wird?
Also im Angebot stand komischerweise gar nicht Fernsehstar, das habe ich da gar nicht gelesen. Die haben mich gefragt, ich konnte es ja gar nicht richtig beurteilen, was passiert.
Aber und die Sendung gab es ja schon eine Weile und war auch schon belebt.
Und die war auch erfolgreich, die war auch ohne Ralf Dümmel erfolgreich. Wir konnten die Einschaltquoten immer weiter steigern, was jetzt nicht an Ralf Dümmel liegt, sondern an der ganzen Konstellation, dass alles besser wird, mehr Gründer sich bewerben, bessere Themen kommen und so weiter. Ich hatte, glaube ich, das Glück, als ich eingestiegen bin oder mich für Ja entschieden habe, gab es ja 2 neue Löwen in der 3. Staffel. Das war Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel. Das hieß so ein bisschen, es gibt 2 neue Löwen, Carsten Maschmeyer und noch einer. Insofern war die Vorbereitungszeit relativ ruhig noch für mich.
Weil sich alle auf Carsten Maschmeyer
konzentriert haben. Ja, weil der
polarisiert bekannt war, ja sehr.
Polarisiert ja. Und so. Deswegen ging es immer mehr darum. Und ich habe das ganze Thema, sage ich auch heute, mit Abstand völlig unterschätzt. Aber am Anfang fing es auch so an, wie ich erwartet habe. Da stand in der Zeitung was, deswegen hatte ich ja keiner erkannt. Deswegen hat ja keiner dich angesprochen. Ja, es kamen Interviewanfragen und machen Sie das und warum machen Sie das und warum. Und dann kam die Frage, warum Sie? Da sage ich, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Also war ein Platz frei oder warum nehmen die Ralf Dümmel? Warum wollen die mich überhaupt? Da hatte ich so der Anfang war noch ganz okay, bis zur Ausstrahlung. Und dann ging es wirklich, wie du sagst, so ein bisschen von 0 auf 100. Und das habe ich unterschätzt. Aber man muss sagen, ey, das ist so nett, die Leute, die einen ansprechen, das ist so unglaublich nett. Also es stört auch wirklich nicht, wenn die pitchen, also es geht ja nicht nur um Selfies, sondern jeder Mensch hat noch eine Idee und fragt mal was. Und dann kannst du auch nicht so ruhig essen, wenn du mal irgendwo im Restaurant vielleicht bist oder so. Aber die Menschen sind sowas von nett. Ich sage mir auch immer, die dich doof finden, sprechen dich wahrscheinlich auch nicht an. Aber es stört nicht, aber es ist schon brutal, wie sich das auch mit jeder Staffel weiterentwickelt hat dann.
Also es ist schöner, berühmt zu sein, als nicht berühmt zu sein?
Das hat beides Vor- und Nachteile.
Was ist der größte Nachteil?
Du wirst natürlich beobachtet. Du gehst dann, ich stehe letztens an der Tankstelle und dann guckt mir einer auf die Socken und dann hatte ich eine schwarze Hose, ein schwarzes Hemd und schwarze Socken an. Sind sie es wirklich? Ihre Strümpfe sind ja gar nicht farbig. Also wo du sagst, muss ich jetzt an der Tankstelle bunte Socken tragen oder so? Und ich
magst du noch in Jogginghose an die Tankstelle gehen oder hast du es eh nie gemacht?
Das habe ich jetzt vorher auch nicht gemacht. Also jetzt muss man
gehst du am Wochenende im Anzug?
Nein. Also man muss jetzt keine Angst. Ich sage das auch immer wieder, weil das ist zwar kein Löwenkostüm. Also ich habe jetzt auch nicht für euch irgendwie jetzt einen Anzug angezogen, sondern wenn ich im Büro bin, trage ich Anzug, Hemd und dann ist das auch mit den farbigen Strümpfen und Einstecktuch und Hemd und so kein Löwenkostüm, sondern das ist mein Style, auch Vorhülle der Löwen. Aber es muss keine Angst haben, wenn ich mal abends Fernseh gucke oder eine Serie gucke, dass ich jetzt da irgendwie mit dem Einstecktuch und Anzug da auf dem Sofa sitze. Also so schlimm ist es noch nicht.
Ist das euer Dresscode bei DS-Produkte?
Nein.
Aber ich war auf eurer Website vorhin und deine Geschäftspartner tragen auch Einstecktuch
inzwischen. Ja, also
hast du sie angesteckt?
Ah, da muss ich jetzt überlegen, wer der Erste war. Ich weiß gar nicht, ob ich sie angesteckt habe, aber in der Geschäftswelt tragen ja viele Menschen Einstecktücher und auch aus dem Vertrieb tragen einige bei uns Einstecktuch. Aber um Gottes Willen, also bei uns gibt es keine Kleiderordnung oder irgendwie was, dass man sagt, mit Einstecktuch hat man Vorteile oder so. Weil am Ende zählen die Klamotten nicht, sondern der Mensch zählt. Und ich sag auch, jemand, der in Turnhose und Muskelshirt rumläuft, der ist genauso gut wie der Typ im Anzug. Jeder sollte das tragen, worin er sich wohlfühlt. gefühlt. Ich mag den Style halt. Bin ein bisschen versaut. Bei mir kam das halt durch die Lehre, dass ich mit 17 Jahren Anzug mit Krawatte und das war nicht mein Wunsch. Ne? Also das war, ich habe echt gedacht, so fängt Aufhängen an, wenn du die Krawatte dir zuschnürst und so.
Oh je,
und, ja. Das war ja nicht so, dass man das sich als junger Mensch wünscht jeden Tag. Aber das gehörte dazu. So habe ich mich dran gewöhnt. Irgendwann bin ich jemandem begegnet, der mir gesagt hat, da fand ich, der hatte so bunte Einstecktücher und habe ich gesagt, Mensch, steht dir, finde ich super. Ja, sagt er, ein Einstecktuch ersetzt die Krawatte. Und ich habe keine Ahnung, ob das stimmt vom Style oder von Knicke her, aber ich fand die Idee gut und dann habe ich auf Einstecktuch gewechselt, Krawatte weggelassen und fühle mich sauwohl damit.
War das schon in der Ausbildung so?
Nein, das kam viel später. Also in der Ausbildung habe ich dann wirklich Krawatte getragen. Musste ich Krawatte tragen.
Verhandelst du mit den Investoren?
Also ich kann nur mal zwischendurch einfach mal bemerken, dass es gut riecht hier.
Also, mach weiter. Ich will nicht ablenken. Ja, gleich zischt es auch, wenn die Pommes ins Fett kommt.
Ich hoffe, dass du dich dann noch auf uns konzentrieren kannst. Sonst müssen wir früher.
Verhandelst du mit den Investoren eigentlich genauso nett und genauso hart, wie du von Staffel zu Staffel mit Vox verhandelst?
Ich verhandle gar nicht hart mit Vox. Also ich frage mal ganz lieb, wollt ihr mich noch? Also es gibt ja drei Leute, es gibt ja Vox, es gibt die Produktionsfirma und den Löwen und alle drei müssen wollen. Und ich bin halt anders gestrickt, so von wegen, ich bin kein Chef oder ich fühle mich nie als Chef. Mhm. Ich weiß, dass ich mein Gesicht ins Fernsehen halte, dass die Story, die wir haben, auch erfolgreich ist, auch die viele Projekte, nicht alle, aber viele Projekte sehr erfolgreich sind und ich bilde mir darauf persönlich gar nichts ein, weil Ralf Dümmel alleine könnte das nicht zu dem Erfolg führen. Ich bin stolz darauf, ein Mega-Team zu haben. Das wissen die Gründer, weil ich habe in vielen Fachbereichen Leute, die viel besser sind als ich und ein Mann alleine, eine Frau alleine kann das gar nicht und deswegen, ich bin aber auch grundsätzlich kein harter Verhandler. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Mitarbeiter angeschrien, das kann ich glaube ich auch nicht. Also ich
aber du hast schon mal einen entlassen.
Wirklich ganz, ganz selten und ich hasse das, aber ja, das hatte ich auch schon. Es gibt ja, wenn du Verantwortung trägst, musst du auch Entscheidungen treffen. Das geht auch, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Fingernägel kauen morgens sitze und sage, heute muss ich was entscheiden. Also ich treffe jeden Tag ganz viele Entscheidungen, davon sind viele richtig, einige falsch. Aber ich bin irgendwie so ein bisschen gute Laune Mensch. Ich weiß, bin dankbar dafür, dass es mir gut geht, dass es meiner Family gut geht, dass wir gesund sind. Und ich sage immer, und das habe ich in meiner Lehre halt gelernt, es gibt keine Probleme, es gibt Herausforderungen. Ich mache das heute, um Mitarbeiter zu motivieren, weil bei mir am Schreibtisch kommen natürlich auch nicht die allereinfachsten Sachen an, sondern oftmals auch Sachen, wenn was schiefgegangen ist oder so. Und davon habe ich manchmal Tage, da habe ich den ganzen Tag Sachen, die schiefgegangen ist, die geklärt werden müssen, entschieden werden müssen. Und gerade wenn junge Menschen kommen, ich hatte das letztens, da stand ein junger Mann bei mir im Büro und sagt, Mensch, Ralf, wir duzen uns, Ralf, darf ich dich mal stören? Ich habe ein Problem. Und dann habe ich gesagt, endlich einer mit einem Problem, sage ich. Komm rein, Mensch, das ist doch jetzt eine Aufgabe. Da können wir doch jetzt mal was lösen und das macht doch Spaß und so. Weil ich habe in meiner Lehre von einem wichtigen Menschen, dem ich viel zu verdanken habe, vieles gelernt. Unter anderem habe ich von dem mal gelernt, wenn du 10 Telefonate führen musst und davon ist eins unangenehm, dann mach das zuerst. Die 9 werden besser, die guten werden eh noch besser, die 9. Aber das Unangenehme, das hast du immer im Kopf. Das belastet dich immer, soll ich das nicht morgen machen? Oder oh, wie das Gespräch wohl wird? Also das Gespräch musst du eh führen. Also führ es jetzt, dann hast du es hinter dir und es gibt ja nichts irgendwie, was man nicht lösen kann. Und manchmal geht auch was schief, dann geht halt was schief. Ich denke immer, wenn was schief geht und wenn auch mal was Größeres schief geht, dann denke ich immer, schalte abends die Nachrichten ein um 20 Uhr und dann siehst du, was wirklich schief geht auf der Welt. Und so motiviere ich mich, dass alles das, was wir machen, nichts ist, wo man sich ewig lange drüber ärgern muss.
Deine Investments und deine Deals, die du machst, die sind natürlich, also da stelle ich jetzt mal aus einer wirtschaftlichen Perspektive viel, viel wesentlicher als dein Engagement bei Vox. Also das ist ja auch ein kluges Investment in dieser
Sendung mitzumachen. Ich muss die Frage einmal verstehen. Also du meinst, dass ich bei Vox ganz übrigens viel Geld kriege und ob das Geld, was ich von Vox kriege, oder die Investments, womit ich mehr im Jahr verdiene?
Ich wollte sagen, dass du als Geschäftsmann natürlich auch ein schlauer Fuchs bist, wenn du da gute Deals machst. Von denen profitierst du ja jenseits deines Ruhmes und jenseits deines
Honorars von Vox. Das Ziel eines jeden Geschäftsmannes, egal wo er Geschäftsmann ist, und dann auch bei Höhle der Löwen oder im täglichen Geschäft, aus einem Geschäft ein gutes Geschäft zu machen. Und bei Vox verdiene ich jetzt nicht irgendwie da sehr viel Geld, sondern du willst, das, ich sage mal, es ist keine Spendengala und kein Wohltätigkeitsball. Es macht mir Riesenspaß, auch Gründern, und ich sage bewusst nicht jungen Gründern, auch jungen Gründern, aber ich habe ja auch, du hast ja bei Höhle der Löwen, du lernst ja Menschen kennen, das ist so, so unglaublich, auch tolle, wirklich tolle, tolle Gründer und Gründerinnen. Wenn ich mal einen nennen kann als Beispiel, Rudolf Wild, der mit der Gartenhake reinkommt, der 79 Jahre alt ist, inzwischen 80 jetzt ist, der in die Höhle der Löwen kommt und mit 80 Jahren, sagst du dir, da hat er nichts anderes zu tun, als ein Unternehmen zu gründen. Und der Typ, der flasht mich jeden Tag, weil ich einfach sage, ey, da muss man, wie viele Menschen macht der Mut? Das geht nicht darum, dass jetzt jeder 80-Jährige gründen muss, aber dass du mit 80 Jahren dich nicht aufs Sofa legst und sagst Rente, sondern sagst, ich tue was und ich habe Spaß daran, finde ich so unglaublich. Den habe ich letztens angerufen, da habe ich gesagt, Rudolf, geht's dir gut, wo bist du? Ich bin auf dem Tennisplatz. Ich sag, du bist ja 30 Jahre jünger als ich, Mensch. Also da gehöre ich eigentlich auch hin, mal Sport zu machen.
Was hatte der für eine Idee?
Der hatte diese Gartenhake, 8-in-1, Ruvi-Gartenhake, eine Gartenhake, wo du Furchen ziehen kannst, als Fugenkratzer nutzen kannst, haken kannst, Unkraut zupfen kannst.
Eine Multifunktions-
also eine 8-in-1, also wo du 8 Gartengeräte brauchst, das hat er in 1 entwickelt. Also und das mit 79 Jahren. Also und ein ganz toller Mensch.
Gemacht?
Und ich habe glücklicherweise den Deal gemacht. Und
wie viele Haken habt ihr verkauft bisher?
Wir haben, muss ich jetzt schätzen, wir müssten jetzt so ungefähr bei 200.000 Haken sein. Jetzt darf man nicht vergessen, wir hatten erst einen früher, weil die Sendung wurde ausgestrahlt im September und letztes Jahr.
Aber man muss doch zu jeder Saison umgraben.
Nee, aber es ist wirklich so, dass Garten, die Garten.
Nimmt doch klar, zum Herbst pflanzt du neu und so. Also gerade ja, wenn du einen Balkon hast.
Das stimmt, aber die Gartensaison im Handel wird in der 9. Kalenderwoche eröffnet. Also in der 9. Kalenderwoche fängt der deutsche Handel an, Gartensachen zu verkaufen. Und du hast sie dann irgendwann gekauft. Natürlich gräbt man oder zupft man ja auch Unkraut im Sommer oder bis im Herbst, aber dann hast du deine Gartensachen eigentlich gekauft. Da gibt es keine großen Aktionen mehr. Und wir hatten halt Angst, als die Gartenhake rauskam, dass wir gesagt haben, ey, wenn wir rauskommen, ist der Boden gefroren, im schlimmsten Fall liegt Schnee und dann wollen wir eine Gartenhake verkaufen. Und wir waren innerhalb von wenigen Stunden wirklich ausverkauft und das ist eine tolle Geschichte und der Rudolf ist so dankbar und ich muss jetzt aufpassen, dass ich kein Geheimnis verrate, aber der entwickelt schon das nächste Produkt gerade. Also,
wieder für den Garten?
Ja.
Welches ist das erfolgreichste Food-Produkt, was du jemals, das du jemals investiert hast?
Es ist ja immer die Frage, und ich wehre mich immer so ein bisschen, Dinge rauszuheben. Wonach messe ich Erfolg? Messe ich Erfolg an Stückzahl, an Umsatz, an EBITDA, also an Profit und so weiter? Das ist ja erstmal die Frage, wonach messe ich das? Aber und dann ist die Frage, wie langfristig hält es ja auch? Das macht ja nachher eigentlich den eigentlichen Erfolg. Nicht 4 Wochen gut verkaufen, sondern wie baue ich die Marke dann richtig auf? Wir haben schon mit Spooning, das ist so Keksteig, wieder für mich was Gutes, weil es süß ist und schmeckt, sehr gut schmeckt.
Und nicht ganz so gesund ist?
Nicht ganz so gesund, es hat halt Kalorien ein bisschen, das ist so, gönn dir mal was. Und aber wie man das hinkriegt, die haben es halt geschafft, dass man wie bei Mutter oder Oma, wenn die einen Kuchen gebacken hat, halt da nochmal,
bevor mit dem Finger durchgegangen ist.
Genau.
Und genauso, muss man einmal erklären, Spooning ist genauso ein Keksteig zum Löffeln. Den man sich ganz schnell anrührt und dann aus dem Plastikeimerchen.
Und meine Mama hat immer gesagt, ess nicht so viel, du kriegst Bauchschmerzen. Ja. Und die haben das halt ohne Eier gemacht, so dass du keine Bauchschmerzen kriegen kannst. Also du kannst
es auch rohen wirklich Eier essen.
Genau. Und es schmeckt genauso wie damals. Also bei mir und zu Hause war es so, da gab es so einen Stabmixer und da hat sie umgerührt. Ich habe dann die Schale ausgenommen. Aber wenn der Stabmixer die beiden mit, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, rausgedrückt wurden, bin ich noch hinterhergesprungen und habe die noch genommen und den Rest noch da abgeleckt. Rührstäbe, danke dir.
Okay, und was noch? Erzähl mal noch so ein, zwei.
Puck ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Eine ganz liebe Thailänderin, die eine nicht so einfache Kindheit hatte, nach Deutschland gekommen ist und aus Thailand Kokosnusschips gemacht hat, in verschiedenen Geschmacksrichtungen, mit Mango und so weiter. Und das ist auch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte und eine wirklich so fleißige, tolle Frau.
Das wiederum ist sehr gesund.
Ja, sehr gesund. So, aus neuester Staffel, jetzt schon kann man sagen, ist Powder eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Das war in der ersten Sendung dieser Staffel. Das ist was, wo man, da muss ich beim Achim nachher mal über die Schulter gucken, ob er Powder benutzt. Also das ist, dass man, die kamen so geil rein in die Sendung. Die haben gesagt, 90% weniger Fett in der Pfanne, 90% weniger auf den Hüften. Und mit dem Satz hast du mich also, ja schon halb
bist
gekriegt.
Du schon wieder
ein, da habe ich, ja hab ich die Kreditkarte Sessel. Ja schon halb in der Hand, als er das ausgesprochen hat. Ja. Oder die beiden Gründer. Und das haben die wirklich so in Pulverform gemacht. So statt Öl oder Fett in die Pfanne, halt Powder in die Pfanne. Haben wir jetzt gerade eine Riesengeschichte gemacht mit Christian Rach gewonnen. Der hat neue Sorten mit den Gründern zusammen entwickelt hat. Und das gibt's jetzt mit Chili, mit Knoblauch, mit Salz und Pfeffer. Also noch mit Geschmack. Das ist geschmacksneutral, was sie in der Sendung hatten. Und das haben wir auch selten, dass wir so kurz danach schon das Produkt weiterentwickeln, weil eigentlich musst du erstmal das Produkt ja bringen, dann musst du es sich beweisen und so weiter und dass du nach so kurzer Zeit schon neue Sorten bringst, zeigt schon, dass die
das
der Anfang sehr erfolgreich war.
Du hast ja auch was Spezielles mit Powder erlebt, hast du mir neulich erzählt, richtig?
Ja, ich das stimmt. Ich war
ich muss lachen, weil ich kenne die Geschichte schon, aber ich glaube Ralf noch nicht.
Ich bin abends mit meinem kleinen Motorroller nach Hause gefahren im Sommer und der Sprit war alle. Und dann stand ich an einer großen Tankstelle in der Nähe der Hamburger Reeperbahn, der ist manchmal auch Autos betankt werden, die so aussehen, dass man denkt, wahrscheinlich fährt dieses Auto jemand, der auf der Reeperbahn sein Geld verdient.
Hamburger kennen diese Tankstelle, deswegen ist es
genau, so schon. Genau, eine lustig. Shell-Tankstelle. Und so war es dann auch. Ein wirklich breitschultriger, enorm breitschultriger Mann betankte sein Auto und hinterher standen wir dann an der Kasse zusammen und auf dem Kassentresen stand Powder, das Bratfett zum Streuen und dieser junge Mann kaufte also drei Dosen auf einmal, Stück 9 Euro und ich fragte ihn dann, ich habe all meinen Mut zusammengenommen, normalerweise spreche ich so furchtbar
wie ein Mensch nicht so an.
Genau, absolut, nicht einfach hatte ein bisschen Angst vor. Habe gesagt, wofür brauchst du das? Und dann erklärte er mir, dass er im Training sei und ganz, ganz viel Eiweiß bräuchte und fürchterlich viel Fleisch isst. Und er braucht aber kein Fett und er hätte das im Fernsehen gesehen und fände, es wäre ein guter Stoff und fuhr dann mit seinem schwarzen Lamborghini ab. Ja, so war die Geschichte. Aber was mich natürlich total fasziniert hat, war der Umstand, dass an der Tankstelle wenige Tage nach der Sendung ein Bratfett verkauft wird.
Was ja,
für ein Vertriebsort?
Also ich hoffe erstmal, wenn wir alle bei DS-Produkten einen guten Job gemacht haben, dann war es nicht wenige Tage danach, sondern dann war es am Mittwochmorgen nach der Dienstagabendsendung. Ich bin ja ein totaler Fan von, man sagt ja mal so Massenprodukte und wir diskutieren ja auch immer viel, ist es gut, so breit aufgestellt zu sein? Ich glaube halt, wenn du ein Produkt hast, was gut ist, dann sollen möglichst viele Menschen es probieren. Und ich sage meinen Gründern immer, was wir machen können, ist einen guten Job in dem Vertrieb, in dem Einkauf, Qualitätsmanagement und so weiter, Logistik, aber dann wird irgendwann, wenn wir im Vertrieb gut sind und überall vertreten sind, dann hört der Einfluss der Gründer und auch des Löwen Ralf Dümmel auf. Weil dann entscheiden 81 Millionen Menschen, ob sie ein Produkt gut finden oder nicht. Und ja, ich möchte, dass möglichst viele Menschen es probieren. Und dann kann man ja, und den Diskussion haben wir ja in der Höhle der Löwen auch öfter, dass sie sagen, ich möchte es da machen, ich möchte es online machen, ich möchte das machen und so. Und ich bin halt ein Multi-Channel-Fan. Ich sage, online ist ein Megamarkt. Macht 55 Milliarden in Deutschland. Ja, der Handel macht 550 Milliarden. Ist also auch. Und es gibt Kunden, die lieber online kaufen, es gibt lieber Kunden, die da kaufen und es gibt auch lieber Kunden, die auch mal in Discount gehen und es gibt Kunden, die in den LEH gehen, es gibt Menschen, die bestellen im Teleshopping und so. Und ich sag, umso breiter du aufgestellt bist, umso mehr Menschen sprichst du an und dann hast du ein faires Resultat am Ende, ob Menschen dein Produkt gut finden oder nicht. Und darüber streiten wir ja oft, ist das so gut? Ich finde das gut, breit aufgestellt zu sein und dann sagen die mal alle, Ralf, das machst du so toll, dass du es dass du am Dienstag ist die Sendung und am Mittwoch das Produkt verkaufst, dann sage ich immer, was ist daran jetzt toll? Also ist auch keiner auf die Idee gekommen, Lichterketten für Weihnachten im Januar zu verkaufen. Also ein Produkt zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen, ist jetzt keine sensationelle Idee.
Kochst du denn mit Powder?
Ja, ich habe wirklich, also und jetzt wird jeder sagen, das sagt er jetzt oder so. Also ich koche ganz, ganz wenig und ich koche sehr, sehr schlecht. So.
Was denn? Was kannst du?
Eingefrorene Blockburger, also so Hacksteaks, die packe ich in die Pfanne, ein bisschen Röstzwiebeln und ein bisschen Ketchup dazu und dann ist mein Essen fertig.
Und jetzt nimmst du den tiefgefrorenen Blockburger, bestreust ihn mit Powder,
ja,
und also legst ihn mit der Powderseite noch unten auf die Pfanne.
Das kann man machen, das mache ich nicht. Ich nehme da Powder und mache es in die Pfanne.
In die Pfanne,
ah. Ja, sonst muss ich es zweimal machen.
Und dann löst sich das auf
und so weiter. Nee, dann bildet das verteilt sich mega. Das ist ja wie so ein Salzstreuer oder so, wenn du so willst. Und da so verteilt sich das und dann hast du ganz dünn, dann spritzt es nicht mehr. Das ist ja der größte Vorteil an Powder.
Apropos Spritz, hier brutzelt es jetzt auch.
Also, ich hör's. Alle sagen ja immer von wegen, oh, weniger Fett, weil du weniger Fett nutzt oder so. Das ist ein Riesenvorteil. Ja, das tust du. Aber der große Vorteil ist auch, es spritzt nicht mehr. Mhm. Also die Entwicklung, die Erfindung der beiden Gründer ist auch, dass es dann nicht mehr spritzt. Und deswegen, ja, ich nutze es zu Hause.
Okay, aber warum kochst du nicht? Kochst du nicht gern? Oder hast keine Zeit? Oder kannst es nicht? Oder
fehlt dir Zugang? Ja, so in der Reihenfolge. Also ich kann es nicht, ich mag es nicht so gerne und habe wenig Zeit dafür. Und,
wer kocht?
Ich gehe ja relativ oft essen. Dann koche ich selten spät abends. Kochen ist jetzt auch, es hört sich auch so an, ich koche. Also ich
lege du machst Stück, dir was warm.
Ich mache mir da schnell was warm. Ne? Und meine Lebensgefährtin kocht fantastisch. Und
wenn aber ihr lebt Zeit ja haben, an zwei verschiedenen Orten.
An zwei verschiedenen Orten. Deswegen koche ich auch meine Blockburger selbst.
Okay.
Du und ich haben eine Gemeinsamkeit.
Echt?
Im Lebenslauf.
Oh. Und,
ich würde dich gerne fragen, ob du drauf kommst, welche.
Ja, mein Lebenslauf, das ist spannend, finde ich auch. Es kann eigentlich nicht so schwer sein, weil mein Lebenslauf ist so kurz.
Meiner ist auch noch nicht so lang.
Es gibt zwei, drei Möglichkeiten nur.
Ja.
Also es gibt drei Möglichkeiten. Hauptschule, Möbelkraft und DS-Produkte. DS-Produkte wüsste ich. Hauptschule kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wenn du alles so mitsaß. Ich tippe einfach auf Möbelkraft. Ich verrate dir auch, warum ich dann noch einfacher drauf komme. Na? Ich weiß es wirklich nicht. Na? Du hast eben gesagt, dass ich bei Wahlstedt gespielt habe, Fußball. Und das heißt, du weißt, dass ich aus Wahlstedt komme. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo drin steht oder so, aber das, man sagt immer der Segeberger. Ich bin aber in Wahlstedt groß geworden. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Medien das schon drin stand.
Es steht oft bei Segeberg. Ich freue mich jedes
genau.
Mal.
Und da du Wahlstedt gesagt hast, habe ich vermutet, dass du irgendwie aus der Ecke kommst oder das irgendwie weißt, weil das steht, glaube ich, nicht so viel drin. Und wenn man aus der Gegend kommt, ich sage das immer, wenn du aus Bad Segeberg oder auch aus Wahlstedt kommst, in meinem Alter, dann weißt du das auch, dass Möbelkraft damals noch mal viel, viel größer war. Und es gab im Bad Segeberg, habe ich immer gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Du wärst Winnetou oder gehst zu Möbelkraft.
Ja.
Und meine Haare waren damals schon zu kurz für Winnetou. Insofern bin ich bei Möbelkraft
gelandet. Also, dein Tipp ist?
Dein Tipp? Möbelkraft.
Möbelkraft, ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich mal im zarten Alter von 15 Jahren ein Praktikum bei Möbelkraft
gemacht. Ja gut, da du viel, viel jünger bist als ich, konnte ich das natürlich nicht mitkriegen, weil da war ich ja schon Jahrzehnte weg.
Genau, und du sprichst ja sehr viel.
Wann war denn das?
Das war.
Wenn du 15 warst?
Wenn ich 15 war, war das 2003.
Musst du auf dein Geburtsjahr addieren. 2003, was war 2003
noch?
Da warst du nicht mehr da. Aber wen du vielleicht noch.
Ich war 1988. Scheiße, nee, ich bin nicht alt. 1988.
87 bin ich geboren.
Bin ich mit 11 Jahren zu DS-Produkte gewechselt.
Aber weißt du, mit wem du noch zusammengearbeitet hast?
Na.
Mit meinem Vater.
Macht mich auch nicht jünger. Echt?
Und kann, ja, sich dein kann sich dein Vater an Ralf erinnern?
Er konnte, ja.
Wirklich?
Ja.
Und machen wir das jetzt öffentlich und sagen wir den Namen? Oder?
Ich heiße Christina Holstein, mein Vater hieß Michael Holstein.
Den kenne ich. Der war, wenn mich nicht alles täuscht, Warengruppenleiter. Müsstest du ihn mal fragen. Der war verantwortlich für eine Warengruppe.
Das kann sein. Ich war ja noch ein Kind.
Ja.
In meiner Erinnerung hat er alles, was
der hatte eine
so
leitende,
wie Möbelkraft aussah. Genau,
der hatte eine leitende Funktion und zwar für eine.
Der war ausgebildeter Dekorateur und hat dann bei Möbelkraft sozusagen da Karriere gemacht.
Genau.
Und hat für mich irgendwie die Gestaltung. Oder
ja, genau. Der hat die. Das ist ja, wer Möbelkraft nicht kennt, ein Riesenladen und er war verantwortlich für die gesamte Darstellung, also Dekoration. Mhm. So, wie sind Eingänge, wie sieht was aus, wo ist was dekoriert, wie sind Möbel, wie stellen wir wie was hin, wie sieht die Ausstellung aus? Er war eigentlich verantwortlich, wie sieht die Ausstellung aus?
Und da hatte man ja bei Möbelkraft nicht so viele Freiheiten, aber du schwärmst ja aber von deiner Lehre und vor allen Dingen von deinem Ausbildungsleiter.
Ja, ich schwärme von meiner Lehre, weil, kurze Geschichte, ich wollte mein Leben lang zu Möbelkraft, das lag daran, weil ich dachte, als ich dann so klein war, wie du dich eben beschrieben hast, dachte ich, dass meinem Vater Möbelkraft gehört.
Und ich dachte immer, Väter können
nur... Deinem gehört.
Ich dachte immer, Väter können nur bei Möbelkraft arbeiten. Das finde ich das ganz
schön. Nein, ich habe wirklich gedacht, mein Vater ging ganz früh aus dem Haus und abends kam er spät nach Hause und ich habe gedacht, das gehört uns. Und irgendwann so mit 11, 12 Jahren kam diese wahnsinnige Ernüchterung, dass uns das gar nicht gehört, der große Möbelladen. Und wir haben dann war mein Ziel, aber immer, mein Vater hat für Möbelkraft gebrannt, geschwärmt, er hat 36 Jahre bei Möbelkraft gearbeitet insgesamt und für mich war immer klar, dass ich da hingehe und ich hatte dann keinen so guten Schulabschluss oder habe die Hauptschule dann besucht und für mich war aber immer klar irgendwie, ich war auch nicht so eine Katastrophe in der Schule, aber mir waren andere Dinge wichtiger als Schule in jungen Jahren und ich habe halt auch erst in der 8., 9. Klasse irgendwie verstanden, dass man nicht für seine Eltern zur Schule geht, sondern dass es auch irgendwie fürs Leben noch Sinn macht. Und ich habe dann immer in der Schule schon gedacht, von wegen, ach, du wirst den Pythagoras oder die Wurzel auch nie im Kopf ziehen müssen und wollen und brauchen. Dafür gab es ja früher schon Taschenrechner. Ich habe gesagt, wenn du das einfache 1x1 kannst und dieses normale Denken, dann Zirkel habe ich auch noch nie wieder in meinem Leben. Ich habe immer gefragt, welchen Job müsste ich machen? Und jetzt tue ich wahrscheinlich vielen Leuten Unrecht, weil ein Physiker oder Mathematiker, der macht wahrscheinlich heute immer noch einen ganzen Tag mit einem Zirkel was oder so. Ich habe den nie wieder in meinem Leben gesehen nach der Schule und auch nie vermisst. Und deswegen habe ich gesagt, für mich ist doch eh klar, was ich mache und ich gehe zu Möbelkraft. Und dann bin ich zu Möbelkraft, habe mich da beworben und habe ein tolles Gespräch mit diesem Schulungsleiter oder mit dem Leiter der Auszubildenden gehabt. Und der hat nach 35 Minuten zu mir gesagt, geh in die Pommes rein, hör mal. Ja. Hab nach 35, jetzt muss ich aufpassen, dass mit der Zunge alles noch so sauber sprechen. Nach 35 Minuten hat er gesagt, super Gespräch und wir können Sie nicht nehmen. Und dann habe ich gesagt, geht nicht, ich habe mich nur hier beworben, ich will hier anfangen. Nee, wir nehmen keine Hauptschüler, wir nehmen nur Realschüler. Und dann habe ich gesagt, ich war 15,5, habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Deal. Ich gehe jetzt los und mache meinen Realschulabschluss nach. Das mache ich aber nur, wenn Sie mir jetzt sagen, dass Sie mich nehmen. Dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, so frech wäre noch keiner gewesen mit 15,5. Den Deal macht er und hat mir die Hand gegeben. Und dann bin ich losgegangen, habe meinen Realschulabschluss gemacht auf der höheren Handelsschule. Bin ein halbes Jahr vor Abschluss dahin mit meinem Zwischenzeugnis, damit er mich ja nicht vergisst und habe ihm das gezeigt. Dann hat er mich ganz böse angeguckt und hat dann irgendwie gefragt, ob das mein Ernst wäre, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's. Wir haben gesagt, Realschule, wir haben nicht gesagt, gut oder schlecht, ne? Also jetzt reicht's. Ne? So. Ja. Und ich habe diesem Mann ganz viel zu verdanken, weil ich bin dann angefangen bei Möbelkraft und Möbelkraft hat damals unglaubliche Kraft in seiner Ausbildung. Die haben relativ früh verstanden, wie wichtig Auszubildende für dein Unternehmen sein können, weil ich sage bei uns auch immer, wir sind glücklich, dass wir über 90% unserer Auszubildenden.
Jetzt muss ich mich einmal kurz outen. Ich bin zu Möbelkraft zum Praktikum gegangen, weil das war das einzige Unternehmen, wo es Geld gab für ein Schülerpraktikum.
Ja, Möbelkraft hat damals auch für Auszubildende viel bezahlt. Ja, also das stimmt. Auch das war jetzt kein Gegenargument für mich, da nicht hinzugehen, weil die gut bezahlen. Also ich habe auch da gut verdient. Und dann bin ich aber hingekommen und dann fing es an.
Boah, so jetzt wird es richtig laut her. Musst du gegen anschreien.
Ja, das macht nichts. Schön. Und ich habe dann, hieß es von wegen, ich war gerade 2 Tage da, dann heißt es so, ab jetzt jede Woche Dienstag Verkaufspsychologie. Und dann, ich kannte so den Unterschied Psychologie, Psychiater, das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe gedacht, ach du Schande, wo bist du hier gelandet? Und dann ging ich ins Erste zur Verkaufspsychologie-Schulung mit allen meinen auszubildenden Kollegen und habe gedacht, ach du Schande, jetzt müssen wir auf die Couch oder so. Und dann ging es los zu dieses positive Denken, ne? Also Glas halb voll, halb leer, das kennt jeder. Dann kam aber auch von wegen, Mensch, wenn ihr Wasser und Cola zu Hause habt, fragt nie jemand, was er trinken möchte. Sondern fragt, möchtest du lieber ein Wasser oder lieber eine Cola? Nur 5% sagen, hast du ein Bier oder mag ich beides nicht, gib mal was anderes. Ja. Und dann hieß es von wegen, wie, weshalb, warum, streicht ihr ab heute aus eurem Wortschatz? Da sag ich, warum? War natürlich super. Und dann sagt er von wegen, nein, bei uns muss ich keinen Kunde rechtfertigen. Also diese Frageform ist verboten. Und dann kam noch so von wegen, wenn ihr heute Abend nach Hause geht und esst zu Hause, haben ja alle zu Hause gewohnt als Auszubildende, dann fragt ihr eure Mutter mal, wo hast du denn, esst ihr ein Leberwurstbrot als Beispiel und dann fragst du mal, wo hast du die Leberwurst oder wo hast du den Käse gekauft? Und 90% werden sagen, wieso, was stimmt nicht? Ihr habt ja nicht gesagt, dass was nicht stimmt, sondern dann sagt ihr, weil die so besonders gut schmeckt. Und so wurden wir wie Menschen ticken und so. Und dann da bin ich rausgegangen nach der ersten Schule, habe ich gesagt, was für ein geiler Laden.
Hast du das dann auf Frauen angewandt?
Nein, ich hatte auch keine Zeit. Ich habe von morgens bis früh
gearbeitet.
Ich hatte sogar eine Freundin, ja. Das habe ich noch geschafft. Und naja, und dann habe ich aber gedacht, was, das ist so geil. Da lernst du viel, auch nicht nur für Möbelkraft, sondern für dein Leben. Und dieser Schulungsleiter, der hat, das habe ich am Anfang nicht verstanden, der hat mich gemocht, das habe ich aber am Anfang nicht verstanden. Ich habe dann ein Erlebnis gehabt, ich habe in der Lampenabteilung, du gehst bei Möbelkraft durch alle Abteilungen und verkaufst dann und da habe ich eine Lampe verkauft.
Total die Bilder im Kopf.
Und ich habe eine Lampe verkauft und habe auch den Auftrag geschrieben und habe mich gefreut und dann kam er hinter der Lampe vor. Komm mal mit. das verkehrt, das verkehrt, das verkehrt. Dann sage ich, wie verkehrt? Das Ergebnis stimmt, ich habe eine Lampe verkauft. Ja, genau. Und dann sagt er, nein, das hast du nicht gut gemacht, das nicht. Und dann bin ich echt traurig nach Hause und habe gedacht, was hat dieser Mensch gegen mich? So, und das hatte ich ein paar Tage oder eine Woche später nochmal wieder, dass er mich ausgezählt hat für was, wo ich das Gefühl hatte, ich habe es nicht schlecht gemacht. Und dann habe ich irgendwann so nach Wochen den Mut zusammengenommen und habe gesagt, von wegen, verstehe das nicht, gib mir Mühe, ich bin fleißig und schaffe es ja auch und warum werde ich denn immer nur angemacht und so weiter. Dann hat er mich angeguckt, kriege ich noch ein bisschen Gänsehaut, ich habe das so vor mir, das Bild, dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, du bist so gut, ich mag dich und ich mach was aus dir. Kriege ich die Gänsehaut. Und dann habe ich so zur Abschlussprüfung, und ich war nie gut in Lernen und so weiter, weil ich war eher der praxisbezogene Mensch. Ich mag es auch heute nicht irgendwie so, ich sage meinen Mitarbeitern, ruft mich an und erzählt es mir, schreibt mir nicht ewig lange Mails. Ich kann zwar lesen, aber ich mag nicht so lange lesen und ich möchte lieber hören. Und ich hasse E-Mails mit 56 Leuten in CC und in Verteiler, wo keiner mehr weiß, wer macht's jetzt eigentlich. Und so. Und dann musste ich kurz vor der Abschlussprüfung hat er dann gesagt, welches Thema möchtest du machen? Und dann sage ich, ich mache Küchen.
Ah, hat Spaß endlich kriegen wir wieder die Kurve zum kulinarischen Podcast. Bis eben könnte man dann denken, wir werden da schöner wohnen.
Nee, genau, ich habe Küchen dann gemacht.
Ich krieg auch noch gleich die Kurve.
Okay. Denn, ich mache nur ganz kurz den Satz zu Ende.
Und ich will noch wissen, ob es diesen Ausbildungsleiter, ob ihr noch Kontakt habt.
Gibt's Nein, leider nicht. Aber ich habe letztens sogar zu meiner Assistentin mal gesagt, eigentlich müsste ich mal, ich lobe den so viel, eigentlich müsste ich den mal anrufen. Also ich weiß, dass er noch lebt, insofern werde ich das nochmal machen. Und ich habe dann vor der Prüfung habe ich gesagt, oh, ich würde Küche machen, und dann sagt er, okay, sagt er, und jetzt zeigen wir mal, wie gut du bist. Sagt er, du wärst bei der mündlichen Prüfung, du denkst, du wirst eine halbe Stunde über Küchen reden. Nee, du kannst auch nicht eine halbe Stunde über Elektrogeräte reden, du kannst auch nicht nur eine halbe Stunde über ein Glas Serrankochfeld reden, über die einzelne Herdplatte wirst du eine halbe Stunde reden, wenn ich mit dir fertig bin, sagt er. So, und der hat mich wirklich gecoacht und dem habe ich ganz viel zu verdanken, und ich habe meine Prüfung, das hätte kein Mensch auf der Welt für möglich gehalten, wirklich mit 1 bestanden.
Großartig. Was ja auch legendär war, war die Möbelkraft-Kantine.
Ja.
Hast du an die noch erinnert?
Ja, natürlich. Also Möbelkraft hatte damals ja ein Konzept. Die hatten eine Tankstelle auf dem Hof und hatten eine Kantine. Und was hat beides gemeinsam?
Kennst du Möbelkraft als Berliner?
Nee, also jetzt natürlich.
Also für Hamburger ist es tatsächlich ein Begriff. Ja, und
wenn man
heute
irgendwo rausfährt, dann sieht man dieses Möbelkraft.
Aber damals war das ganz anders.
Tatsächlich. Ja, ich würde auch sagen, dass Möbelkraft diesen Podcast nicht bezahlt.
Es
gibt auch noch Ikea
und ich krieg, und genau, XXL genau.
Und ich Möbel Schulenburg.
Und Otto verkauft auch Möbel. Und ich kriege auch keinen Cent Geld dafür und meine Möbel auch nicht günstiger, weil ich irgendwie das sage. Das ist halt nur meine Geschichte, aber die haben halt damals echt ganz Deutschland beliefert. Die hatten 3.500 Angestellte.
Also das war wirklich,
Entschuldigung. So, und dann haben die diese Kantine und Tankstelle hatte eins gemeinsam. Sie haben sehr günstig verkauft. Also es gab eine Erbsensuppe für eine Mark.
Und was noch? Pommes und Currywurst.
Und Bockwurst.
Gibt's in jeder Kantine.
Ja, aber auch.
Ich will doch nur darauf hinaus, ob die Liebe dazu vielleicht daherkommt.
Mensch. Ah, okay.
Nee, die kommt woanders her.
Schade. Naja, gut. Aber es war trotzdem legendär.
Wo kommt die Liebe zur Currywurst her?
Also, ich behaupte immer, kaum ein Mensch auf der Welt hat so viel Pommes gesehen, gegessen wie ich. Wo ich immer sage, das sieht man fast auch. Ich habe
jetzt ja nicht mehr.
Als junger Mensch einen Freund gehabt. Und wir wollten eine Musik an, da fing an, ich weiß nicht, jetzt können nur alte Leute was damit anfangen, du musst kurz weghören. Also es gab Musiktürme, ganz neu.
Hi-Fi-Turm.
Habe ich nur erlebt.
Und es gab diese lange, ich weiß nicht mehr, das hatte auch so einen Namen, diese Anlage, wo halt Kassettenrekorder nebeneinander war. Und die wollte ich haben. Und ich hatte aber das Geld nicht. Und mein Freund hat gesagt, ich frage mal meinen Vater, der hat Geld, ob der nicht was machen kann. Dann sage ich, für mich, warum soll der für mich was machen? Naja, da hat er gefragt, sein Vater hat einen Imbiss gehabt und gutes Geld verdient. Und der Vater hat gesagt, dann müsst ihr hier arbeiten im Imbiss.
Bei Famila auf dem Parkplatz.
Nee, das war damals, den gibt's natürlich nicht mehr, den Imbiss. Da war damals Coop und also in Wahlstedt, der kennt ihr.
Okay, Wahlstedt.
So, und da habe ich dann gesagt, was soll ich denn da machen? Ja, Kühlschrank auffüllen und das machen und so weiter. Dann habe ich gesagt, mache ich, und dann krieg ich dann kriegst du so und so wie die Stunde und dann kannst du davon die Anlage. Ich gebe dir das Geld auch vor, könnt ihr die Anlage euch kaufen und die kannst du dann abarbeiten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, mache ich aber nur, wenn ich auch hier alles essen darf. Und dann hab ich gesagt, ja klar. Wenn du hier arbeitest, kannst du auch essen. Die auf die zwei Pommes, da hat er halt nicht gewusst, was auf ihn zukommt. So. Und das heißt, ich durfte da Pommes essen von morgens bis abends. Meine Mutter hat einen Föhn gekriegt, weil ich so jeden Monat später, meine Anlage war ein Stück weiter abgezahlt, ich war ein Stück dicker. Also, das war meine, und da habe ich die Liebe zur Currywurst und Pommes entdeckt.
Also da jetzt so eine gemeinsame Geschichte, da würde mich natürlich interessieren, ob eure Wohnzimmer heute gleich aussehen.
Unsere, ja, wir
habt
haben
noch,
alle
dieses Plus-System. Habt ihr noch Möbel, Kraftmöbel auch noch zu Hause?
Nein, aber man, da gab es doch diese ganz günstigen Furnier mit diesem aufgeklebten und dazwischen war Spanplatte. Dafür war doch Möbelkraft berühmt. Ist irgendwas
ja, ich bin heute nicht hier, um Möbelkraft zu verteilen. Es gab ja beides. Es gab
es war das alte Möbel
und es gab auch Hülsner und sowas. Also andere Firmen, große, teure Firmen. Ja. Es gab beides, aber die haben halt sehr attraktive Preise gehabt, dadurch auch sehr günstige Möbel damals. Und die hatten halt keinen so großen Wettbewerb wie heute im Möbelhandel.
Ansonsten kenne ich Ralfs Wohnzimmer noch nicht.
Nee, aber wir können die nächste Currywurst-Pommes oder wir können den nächsten Blockburger bei mir zu Hause essen oder so, wenn ich nochmal.
Ich habe viel IKEA-Möbel, falls du das wissen wolltest. Und so ein bisschen zusammengesammelt.
So, jetzt gucken wir mal. Achim, wie sieht's denn aus?
Currywurst ist gleich fertig. Jetzt hänge ich mal die Pommes rein. Das war nur eben so laut, als ich mal einen Test gemacht habe.
Aber es war toll.
Ja.
175 Grad.
Höchstens maximal.
Ja, und wir müssen es ja laut, also sonst, wir können ja jetzt nicht das leise machen und dann schmeckt es nicht, ne?
Nee, auf keinen Fall.
Vor allem haben wir und dann sagen wir, Achim, es schmeckt nicht, dann sagt er, ja, ich durfte ja nicht laut sein.
Genau.
Kein gutes Ergebnis. Oh, guck mal, der schneidet die
Gurke. Die Wurst hast du aber nicht selbst gemacht.
Die Nein.
Kommt vom Metzger unseres Vertrauens.
Kommt wieder mal von unserem Vertrauensmetzger, ja, genau. Sehr gut. Kalbsbratwurst.
Also ich habe, wenn ich meinen Blockburger zu Hause mache, noch nie Handschuhe angehabt, Achim.
Ich mag kein Fett an den Händen. Das
okay.
ist das Problem.
Ja, das stimmt. Das haben wir Achim auch schon gefragt. Das ist lustig für einen Koch, ne? Das ist so seine Eigenheit. Wollen wir noch schnell unser Kollegendissen-Spiel spielen?
Ja, wir spielen ein Spiel,
das heißt Kollegendissen.
Kollegendissen.
Ja, du darfst auch Kollegen loben, aber Kollegendissen ist viel lustiger.
Okay.
Warte.
Ich habe ja ein super Arbeitsverhältnis hier.
Ja. Wir fangen mit was Nettem an. Also das ist jetzt.
Also ich bin noch nicht.
Das erste ist nicht Kollegen dissen, sondern Kollegen loben.
Okay.
In einer echten Höhle des Löwen wäre ich am liebsten eingesperrt mit.
Also jetzt muss ich mich erstmal. Du musst jetzt Gebrauchsanleitung des Spiels.
Ja,
du musst
ich bin
jetzt
euer Kollege. Das ist Lückentext.
Nein, du sollst den Satz vervollständigen.
Ja. Das musst du mir ja sagen. Ich dachte, du redest hier über deine Arbeitskollegen.
Nein, du und deine sechs Löwenkollegen.
Ja.
Und jetzt lautet die Frage: Eingesperrt in eine echte Höhle des Löwen wäre ich am liebsten mit.
Oh, das ist so fies, so eine Frage.
Ja, wieso gar nicht? Das ist doch nett. Also umgekehrt, die kommt danach. Auf keinen Fall. Da wird's schwierig.
Aber vielleicht, er findet es fies, weil ihm keiner einfällt.
Doch. Mir fallen genau sechs ein. Das mache ich auch nicht. Ich heb doch keinen raus, weil ich habe wirklich.
Naja, aber wenn du dir vorstellst, vielleicht kennst du ja irgendwie eine Anekdote mit wer am ordentlichsten ist oder wer am lustigsten ist oder wer am lautesten singt oder wer, keine Ahnung.
Also ich habe am meisten zu tun, dann sage ich das so, am meisten zu tun mit Carsten Maschmeyer, Frank Thelen und Georg Kofler. Also mit denen habe ich ständig, weil Deals zusammen sind oder irgendwo Kontakt auch.
Bist du so ein Buddy-Typ und mit Frauen schwieriger?
Ja, ich wollte gerade sagen, machst du am liebsten Geschäfte
mit Männern etwa? Nein. Aber Judith ist wir arbeiten alle viel, aber Judith ist, Workaholic. Also die hat, wenn du siehst, wie oft die im Fernsehen ist, also nicht nur im deutschen Fernsehen, sondern auch im Teleshopping und im die Ausland. Hat
eine eigene
und
Sendung
so.
Jetzt, ne?
Jetzt hat sie eine eigene Sendung, aber die macht auch ja viel Teleshopping noch im Ausland oder so.
Ja.
Ich war mit allen auch schon mal privat unterwegs. Mit Judith, die ich sehr schätze, wir kommen super miteinander klar, hat sich das noch nie ergeben.
Weil sie keine Zeit hat.
Ich hätte immer gedacht, ihr mögt euch am meisten. So wirkt es in der Sendung.
Wir kommen super miteinander klar. Wir sind natürlich auch, also am meisten, Judith und ich haben ja nun auch, wenn es um Produkte geht und wenn es dann auch um Beauty-Produkte geht, dann gibt es ja mal mindestens 10 Minuten, wo wir uns nicht mögen. Entweder oder sie mich nicht mag oder ich sie nicht mag. Mhm. Der andere hat ja kein Problem, der gewonnen hat. Also sie gewinnt mal gegen mich, ich gewinne mal gegen sie und dann ist auch mal 10 Minuten so ein bisschen mehr Ruhe. Aber wir kommen mega miteinander klar. Wir kennen uns auch halt durch Produkte, durch Teleshopping und so. Haben wir ja dann auch noch eine gewisse Ähnlichkeit.
Okay, dann die nächste Frage. Und am ungemütlichsten wäre es in genau dieser Höhle der Löwen mit?
Ja, wenn ich einen nennen muss, dann sage ich Nils Lagau, weil ich mit dem am wenigsten zu tun habe.
Und mit dem hast du dich auch gestritten
vorher? Wir haben uns auch gestritten, der Streit war auch echt. Und aber ich bin da überhaupt nicht nachtragend, dass ich sage, ich will mit dem nichts zu tun haben.
Aber du willst nur nicht mit ihm in einer Höhle sitzen.
Nee, ich soll ja einen sagen.
Ja, nein,
ne?
Also, ist richtig.
Muss
ist
ich ja, guck mal, erst will ich
genügend sagen. Dankbar. Und dann, ja, so bin ich.
Insofern, er ist neu. Ich habe mit ihm die wenigsten Berührungspunkte. Plus wir hatten eine etwas stärkere Meinungsverschiedenheit, die inzwischen ausgeräumt ist. Aber die gab es ja trotzdem.
Wir können ja vielleicht die Sätze so formulieren, dass es auch immer die Möglichkeit gibt, sie freundlich zu beenden. Zum Beispiel, also dieser... dieser Georg Kofler, der kann schon ein ganz schöner Punkt sein.
Kann schon ganz schön ein Confuser-Typ sein. Also Georg ist so, das bewundere ich immer, wenn der spricht und ein Angebot formuliert, dann ist er der einzige Löwe, der, glaube ich, vorher nicht weiß, ob er ein Angebot macht und im Reden sein Angebot überlegt, mache ich eins oder formuliere ich das oder wie viel Geld gebe ich oder was mache ich und so. Das beeindruckt mich immer. Der ist ja auch, der schreibt nie was mit. Der redet und du merkst das auch manchmal dann so von wegen, ach, was machen wir, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Geld und wie viel gebe ich Ihnen denn und so. Also das bewundere ich, wie jemand denn so, also ich mache mir Gedanken vor und sage, mache ich ein Angebot oder nicht. Bei Georg hast du das Gefühl, das kommt so gerade im Reden so raus oder so.
Bevor ich Carsten Maschmeyer in der Sendung das erste Mal persönlich traf, dachte ich über ihn.
Dachte ich, nie im Leben kann der Typ lustig sein. Und der hat bestimmt null Humor.
Weil er kein Lachen im Gesicht
hat. Und heute weiß ich,
dass er, wenn du heute alle Löwen fragst, wer der lustigste Humor hat, der lustigste ist, dann sagen schätzungsweise alle Carsten Maschmeyer. Wirklich? Der macht am meisten Blödsinn am Set, traut man ihm nicht zu.
Und erzählt ja auch Witze.
Der macht ja Witze, also der erschreckt Leute, der stolpert mit Absicht da so rum und so, also der ist so schon, also der belebt den Laden da, ja. Und hätte ich nie gedacht.
Nee, ich auch nicht.
Das klingt ja wirklich so, als seid ihr da zufällig auch eine Truppe, die sich sehr mag.
Ja, wir kommen echt gut alle miteinander aus. Wobei es natürlich schon auch dann im Wettbewerb, du siehst das ja jede Staffel. Diese Staffel, du sagst gerade, gab es einen Streit mit Nils Klagau. Letzte Staffel gab es diese Hundeleine-Geschichte, wo ich und Frank den Deal gemacht haben, wo die anderen hinten noch beraten, noch nicht mal ein Angebot formuliert haben, wo es dann auch richtig geknallt hat und die stinksauer waren. Also auch richtig Rambazamba gab, das konnte man im Fernsehen ja auch gut sehen und als die Kamera aus waren, hörte das nicht schlagartig auf mit Rambazamba. Also das zeigt ja auf der einen Seite, dass echt ist, was wirklich Wahnsinn ist, dass wir danach, also ich kann für meinen Teil sagen, ich komme wirklich mit allen und jetzt auch nochmal mit allen, also auch wenn ich mit Nils Klagau auch wenig Berührungspunkte habe, aber ich komme mit allen gut klar.
Currywurst kommt.
Ah, du servierst getrennt. Wow. Ja,
die Pommes kommen in die Mitte.
Wow.
Sonst weichen die ja sofort durch.
Großartig. Riecht großartig.
Du kriegst offensichtlich eine vegetarische Currywurst, Christina.
Hast du doch nicht verraten, sonst hätte ich mal zum Probieren gehen.
Ach so,
ah. Aber es wäre auch komisch, wenn ich sagen würde, wir tauschen jetzt mal die Wurst, warum? Also von daher nicht schlimm. Ja, ich habe.
Du hättest machen können, meine sieht ganz leicht anders aus, Ralf. Probieren wir mal, ob das ja, die gleiche ist.
Genau.
Dein ist gelber.
Ja.
Okay, dann probieren wir jetzt
erst. Aber die das mache ich gleich, Wurst. Oder?
Probier doch mal so irgendwie erst die vegetarische, dann die echte und dann Ketchup sagst du mal, was.
Also was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen können, ist Ralf kaut und denkt gleichzeitig.
Was er jetzt
deshalb
sagen
gibt auch. Es diese, diesen Moment der Ruhe.
Achim, ja. Kochst du oft für die beiden?
Naja. Immer öfter jetzt.
Also, das stimmt, also aber nicht jeden Mittag. Mir, ich habe jetzt nur da ein Stück gegessen. Die schmeckt fantastisch. Die ist wirklich vegetarisch?
Die ist vegetarisch, ja.
Wahnsinn.
Das macht vielleicht
die. Aber warum frage ich so? Ich liebe scharf zu essen.
Ja.
Und ich hoffe, ihr auch.
Ja,
ich. Wow! Das ist richtig scharf. Aber ich liebe das. Also,
das okay.
Ist gut.
Und jetzt, magst du scharf essen?
Total.
Dann wird es dir schmecken. Du auch?
Ich auch, sehr.
Weil wenn einer gar nicht scharf mag,
dann ist es schon.
Der würde dreimal Luft holen und dann Wasser anliegen.
Sind wir gespannt. Also, und jetzt die echte.
Die echte kann ich leider nicht probieren für die Hörer. Mhm. Obwohl ich gestern ein Stück Oktopus.
Boah, sehr lecker. Mmh, aber ich gebe zu, wenn ich es jetzt aussuchen dürfte.
Ja. Würdest du die vegetarische nehmen?
Nein, die schmeckt besser, einen Tick besser. Hätte nie gedacht, dass eine vegetarische Currywurst so nach Currywurst schmeckt. Es ist auch viel Soße und viel Curry und das macht es wahrscheinlich auch.
Ein bisschen das Geheimnis.
Aber da ist ja vielleicht auch mal so, ich auch ein bisschen weniger Fleisch essen würde, wäre das total eine Alternative für mich.
Ist es was, ist es für dich möglich, zu Hause zu sagen, jetzt mal irgendwie ein paar Wochen
Fleisch
los?
Ich liebe, ich esse gerne Fleisch und so, und aber ich würde auch zwischendurch, ich bin jetzt nicht, dass ich morgen Vegetarier werde, aber ich würde die jetzt auch
also bist jetzt nicht so aus Prinzip ablehnend?
Nein, nein.
Eine Wurst ist auch schwer herzustellen vegetarisch. Also im Bereich des Hackfleisch gibt es ja jetzt wirklich tolle
Aber probier die mal. Also, wir wollen Darf ja hier nicht alles weglassen. Aber probier die mal. Ich bin echt überrascht.
Im Bereich der, des Hackfleisches gibt es inzwischen ja wirklich tolle Produkte, vegetarische Produkte aus tierischem Eiweiß. Ich habe mit so einer Horde Jungs, also meinen Sohn und seine Freunde, die habe ich kürzlich begrillt mit Burgern, mit vegetarischen Burgern. Die haben es alle nicht gemerkt und fanden es alle super. Also da verändert sich viel. Jetzt bin ich gespannt, ich auch.
Die Pommes sind Riesenkompliment.
Danke.
Mega. Oh, ich liebe Pommes.
Also ich merk's sofort.
Ich bin...
Aber es ist nicht, es schmeckt trotzdem gut.
Es ist nicht, aber man merkt es sofort.
Aber das Mundgefühl ist ein total anderes.
Ja.
Ja.
Ich finde es jetzt so weit weg, also so total weit weg finde ich es jetzt nicht. Ja, ist anders, aber nicht so total weit weg.
Würdest du eher an ein fleischloses Food-Startup investieren, als in eins, das das Thema Fleisch irgendwie total zum Thema hat?
Ich würde in beides investieren, wenn es Sinn ist und sinnvoll
aber
ist.
Aber sinnvoll, also der, und, wenn du dir jetzt so die gesellschaftliche Entwicklung anguckst, dass momentan das ein ganz großes Thema ist.
Ich würde in beides investieren. Da ist ja eher die Frage, warum ist deins besser als das, was es heute gibt? Weil es gibt ja beide schon und beides erfolgreich. Wenn du jetzt wirtschaftlich fragst, müsste ich ja fast sagen, nee, in Fleisch, weil essen ja mehr Leute Fleisch, als dass es Veganer gibt oder Vegetarier gibt.
Aber vielleicht ja in Zukunft nicht mehr.
Ja, deswegen investiert man auch in das Projekt, weil der Markt jetzt schon groß ist und der Markt auch wächst.
Gibt es so Situationen, in denen der Hunger so groß ist, dass du mit deinem wahrscheinlich sehr schönen Auto rechts ranfährst an eine Currywurstbude und mit ganz normalen Menschen mal eine Curry isst und mit denen ins Gespräch kommst? Wie ist das? Wie sprecht ihr die an? Sagen die Ralf oder Herr Dümmel oder ich kenne dich doch, du bist doch der Frank?
Ja, wenn du jetzt irgendwo zu so einem Fastfood-Ding mal reinläufst oder so, dann sagen die, sind sie es wirklich? Weil irgendwie, ich sage, ja, ich muss ja auch mal was essen. Aber das passiert ja fast überall, dass du angesprochen wirst und dass sie immer sagen, sie hier, ja, irgendwo muss ich auch sein. Ne? Also egal wo du bist, sagen sie immer, sie jetzt hier oder sie jetzt da oder so.
Bist du lieber im Fastfood-Ding oder lieber in der Sterne-Gastronomie? Jetzt, wo wir hier so vor unserer Currywurst sitzen.
Fastfood, wenn du jetzt sagen würdest, bist du lieber in einem einfachen Imbiss oder im Sternerestaurant, dann sage ich Imbiss. Mhm. Jetzt Fastfood-Kette könnte ich jetzt auch nicht so oft, also da bin ich jetzt dann, also Imbiss mag ich, aber wenn du mich am liebsten fragst, ich bin halt das, was ich eben mal gesagt habe, ich liebe halt so dieses Hausmannskost von zu Hause irgendwie, ne, dieses.
Wo gibt's in Hamburg die beste Currywurst?
Ich würde jetzt fast sagen, jetzt mache ich Werbung für jemanden. Ne?
Macht nichts.
Ich würde sagen,
der Müll heute.
Ist egal. Da ist gut, wenn wir auch mal andere nennen.
Absolut,
oder was.
Ja.
Wir haben noch gar nicht mehr DS-Produkte.
Ich weiß den Namen gar nicht. Auf der Reeperbahn da an der Davidswache gibt es in der Mitte.
Das bunte Ding. Lucullus, glaube ich.
Ja, genau.
Ich stehe gerne daneben, wenn andere gut. Menschen da Wurst essen.
Wobei, das sind ja eher so Currywürste, wo man... nachts irgendwo noch sagt, komm, dann hat man so einen Hunger, dann schmeckt
das
vielleicht
schmeckt
auch
alles,
jeder andere gut. Ne? Also,
aber ich glaub,
wo gibt's die beste in Berlin? Wo schmeckt die beste?
Ach, ich bin...
Hören die uns in Berlin auch? Also
klar,
auf dem Kudamm 196, also die
hat
haben...
Hat Tim Rauer auch erzählt in diesem Podcast.
Irre Currywurst und Schaschlik.
Aber da muss man sich doch so lange anstellen. Ach nee, das war bei Mustafa.
Genau, und im Kühlschrank Dom Perignon. Also da kann man dann den Champagner dazu bestellen.
Da?
Echt? Ja, da kommen, nachts ist da wirklich ulkig viel los und dann kommen auch ungewöhnliche Menschen, die alle einen ordentlichen Schmacht haben auf eine Currywurst.
Aber die
haben
ja auch bis morgens auf da eigentlich.
Ja, ganze Nacht durch, glaube ich. Ne? Ja.
Mhm. Schmeckt super.
Sehr schön.
Okay, dann würde ich vorschlagen...
einen letzten Satz noch dazu.
Einen letzten Satz noch dazu.
Ich bin ja oft bei euch im Hause.
Ja.
Oder öfter. Nicht?
Warum?
Öfter im Hause.
Gibt es hier Projekte?
Verschiedene Redaktionen mal besuchen oder so. Aber ey, so zum Essen eingeladen. Also... kann ich jetzt, wenn andere aus dem Haus anrufen, sagen, wenn der Achim kann, dann würde ich kommen oder so?
Du kannst doch einfach uns öfter besuchen.
Was muss Achim sagen? Der macht ja noch so viel anderes bei uns.
Jederzeit. Wenn ich Zeit habe, können wir die Termine abstimmen.
Großartig.
Sehr gut.
Also was mich erstmal beeindruckt ist, das ist jetzt nicht getürkt, irgendwie so von wegen, wir tun mal so, als wenn wir essen.
Nein, es war auch eine echte Essenseinladung. Und ist
Jan
auch.
Hat aufgegessen, das gibt's nicht.
Ja.
Ich habe aber auch ich mache auch 16:8.
Und das ist in 5 Minuten Schluss, oder was?
Und es war jetzt mein Frühstück.
Oh, ja,
das war natürlich geschwindelt. Aber ich habe das eben sehr gerne gegessen.
Achim, hast du Jan gleich viel gegeben.
Nein, ja. Hat etwas weniger.
Jan hat etwas weniger.
Okay. Ich hatte halt keine vegetarische Wurst, deshalb habe ich
mit Möchtest gutem du noch Appetit, meine vegetarische Wurst?
Deshalb habe ich mit gutem Appetit gegessen. Da gibt es einen Zusammenhang. Weißt du? Ich glaube schon, ja.
So interessiert. Und ich will gleich noch zum Yoga, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja.
So schlecht mit Wurst im Bauch.
Was, zum Yoga?
Ja.
Ich muss nicht zum Yoga, ich erst weiter.
Du kannst mitkommen.
Nee, erst lieber weiter.
Okay, also in diesem Sinne, wir essen jetzt noch auf, die wir noch was zu essen haben. Vielleicht hat Achim noch ein bisschen Wurst für Jan. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und wir bedanken uns bei dir, Ralf.
Ganz, ganz
großartig.
War sehr kurzweilig mit euch. Also.
Ja. Und wie gesagt, jederzeit gerne wieder.
Ein gutes Gespräch ist so lang
wie ich darüber. Oder war ich so schlecht, dass wir abbrechen müssen?
Nein, überhaupt nicht. Wir brechen gar nicht ab. Dieser Podcast endet immer, wenn es etwas zu essen gibt.
Genau.
Und, wir danken dir sehr, dass du bei uns warst und
gerne.
Freuen uns aufs nächste Mal. Und
genau. Vielen Dank, liebe Hörer.
Und ich habe noch viele Essenswünsche und vielen Dank an euch und vielen Dank an eure Hörer.
Super. Dankeschön.
Gerne.
Das war Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken. Fotos und Videos zu diesem Podcast finden Sie auf unserer Homepage essenundtrinken.de und unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal.
Audio Now.